Schnelle Kohlenhydrate machen dich nicht automatisch dick und der Verzicht führt auch nicht automatisch zu einem Gewichtsverlust. Es ist nämlich auch einfach zu einfach zu sagen, dass schnelle Kohlenhydrate schlecht sind, weil kein Lebensmittel wirkt isoliert und es ist nicht ein einziger Faktor, der über dein Gewicht oder über deine Gesundheit entscheidet. Herzlich willkommen bei Fit mit Laura, deinem Podcast für ganzheitliche Gesundheit, Ernährung und Fitness. Ich zeige dir, wie du deinen eigenen Weg zu mehr Wohlbefinden findest. Ohne Druck, ohne Extreme, dafür mit Freude, Wissen und Geduld. Ich bin Laura, Ernährungsberaterin, Trainerin und Content Creator. In diesem Podcast unterstütze ich dich dabei, eine gesunde Balance zwischen Ernährung, Bewegung und mentalem Wohlbefinden zu finden. Diätkultur und unerreichbare Ideale lassen wir hinter uns und fokussieren uns auf Selbstakzeptanz sowie nachhaltige Veränderungen. Hier in meinem Podcast erwarten dich praktische Tipps, wissenschaftlich fundiertes Wissen und regelmäßig spannende Experteninterviews zu Gesundheitsthemen. Du findest mich auch auf Instagram unter fit_laura. Dort gibt's jede Menge Inspiration, tägliche Einblicke, zum Beispiel in mein Training und gesunde, alltagstaugliche Rezepte. Schön, dass du hier bist. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Episode. Heute mit mir alleine und zwar mit einem Format, das ihr total liebt. Da bekomme ich immer so viele liebe Feedback-Nachrichten und zwar der Mythen Monday. Und wir hatten zwar schon einige Mythen Monday Podcast-Episoden, aber es gibt noch genug Themen, die ich noch nicht besprochen habe. Und ja, wo es wahrscheinlich sinnvoll ist, darüber mal zu reden. Und ich würde sagen, wir starten direkt mal rein mit dem ersten Thema. Es soll um ein Thema gehen, wo es immer wieder Diskussionen und Unsicherheiten gibt. Das Thema Kohlenhydrate. Und was dabei ja meistens verteufelt wird, das ist Gluten, Weizen, schnelle bzw. einfache Kohlenhydrate und natürlich der Zucker. Und was wir uns heute mal genauer anschauen wollen, das ist die Frage, ob schnelle Kohlenhydrate schlecht sind, ob sie wirklich dick machen und deswegen vermieden werden sollten. Wir starten erstmal mit der Basis. Welche Kohlenhydrate gibt es überhaupt? Kohlenhydrate lassen sich grob in drei Gruppen einteilen. Einmal haben wir die Einfachzucker, die sogenannten Monosaccharide. Das ist Glucose oder auch Fructose. Diese werden schnell aufgenommen und das führt zu einem schnellen Blutzuckeranstieg. Dann haben wir die Zweifachzucker, die sogenannten Disaccharide, wie zum Beispiel Saccharose, euch vermutlich bekannt als der Haushaltszucker, und die Laktose, der Milchzucker. Diese sind ebenfalls schnell verfügbar. Und dann haben wir noch die Gruppe 3, die komplexen Kohlenhydrate, die sogenannten Polysaccharide. Dazu zählen zum Beispiel Stärke, wie wir sie in Kartoffeln und Reis finden, und auch die Ballaststoffe. Und diese werden langsamer verdaut, also langsamer aufgenommen im Blut, vor allem in unverarbeiteter Form. Und was sind jetzt eigentlich die schnellen Kohlenhydrate? Der Begriff schnelle Kohlenhydrate ist eigentlich kein wissenschaftlicher Begriff. Gemeint sind damit meistens Lebensmittel mit einem hohen glykämischen Index, also solche, die den Blutzucker schnell ansteigen lassen, weil sie schnell verdaut und ins Blut aufgenommen werden. Und das hängt mit der Struktur des Kohlenhydrats zusammen, der Verarbeitung, dem Ballaststoffgehalt und aber auch der Kombination mit Fett und Protein. Und Klassiker sind hier zum Beispiel helle Backwaren, Weißbrot, Zucker, Süßigkeiten, Softdrinks, Fruchtsäfte. Und was haben die alle gemeinsam? Dass sie wenig Ballaststoffe liefern, ein geringes Sättigungsgefühl haben, also uns nicht wirklich viel und lange sättigen und eine hohe Energiedichte aufweisen. Und im Gegensatz dazu stehen die langsamen Kohlenhydrate, die den Blutzucker langsamer erhöhen. Das sind Lebensmittel wie Haferflocken, Vollkorngetreide generell, Hülsenfrüchte, Kartoffeln, vor allem gekocht und abgekühlt, Gemüse. Diese enthalten Ballaststoffe, bringen mehr Volumen und auch eine bessere und längere Sättigung. Die Idee dahinter erscheint also erstmal logisch, zumindest auf den ersten Blick. Schnelle bzw. leicht verdauliche Kohlenhydrate, wie jetzt zum Beispiel die Weißmehlprodukte oder Süßgetränke, werden schnell aufgenommen und führen zu einem schnelleren Anstieg des Blutzuckerspiegels. Sobald der Blutzucker steigt, schüttet die Bauchspeicheldrüse Insulin aus. Und es stimmt, Insulin hemmt kurzfristig die Fettverbrennung und fördert unter bestimmten Bedingungen auch die Fettspeicherung. Das bedeutet aber nicht automatisch, dass du durch Kohlenhydrate Fett einlagerst. Denn darüber entscheidet der Energieüberschuss über den Tag, beziehungsweise nicht mal das, nicht über einen einzelnen Tag, sondern über die Zeit hinweg. Und wenn wir uns jetzt große Übersichtsarbeiten und Meta-Analysen anschauen, also Studien, die viele Einzelstudien zusammenfassen und dadurch ein sehr gutes Gesamtbild liefern, dann zeigt sich Folgendes. Es gibt keinen klaren Zusammenhang zwischen dem Konsum sogenannter schneller Kohlenhydrate und einem höheren Körpergewicht, mehr Körperfett oder einem schlechteren Abnehmerfolg. Das bedeutet, diese pauschale Aussage, schnelle Kohlenhydrate führen zu Fettzunahme, lässt sich so wissenschaftlich nicht bestätigen. In einer Analyse mit fast 2 Millionen Menschen wurde gezeigt, dass es keine überzeugenden wissenschaftlichen Belege dafür gibt, dass eine Ernährung mit niedrigem glykämischen Index beim Abnehmen überlegen ist im Vergleich zu anderen gesunden Ernährungsformen. Einfach gesagt, schnelle Kohlenhydrate machen dich nicht automatisch dick und der Verzicht führt auch nicht automatisch zu einem Gewichtsverlust. Es ist nämlich auch einfach zu einfach zu sagen, dass schnelle Kohlenhydrate schlecht sind, weil kein Lebensmittel wirkt isoliert und es ist nicht ein einziger Faktor, der über dein Gewicht oder über deine Gesundheit entscheidet. Das Ganze ist in der Regel viel komplexer. Und vielleicht auch nochmal zum glykämischen Index. Dieser beschreibt, wie schnell ein Lebensmittel den Blutzucker ansteigen lässt. Er sagt aber wenig darüber aus, wie gesund oder sinnvoll jetzt ein Lebensmittel im echten Alltag wirklich ist. Und warum hält sich jetzt aber dieser Mythos trotzdem? Weil ein Teil davon nicht komplett falsch ist, aber es wird eben häufig zu stark vereinfacht dargestellt. Es ist so, dass sogenannte schnelle Kohlenhydrate, ich mache das jetzt immer hier in Anführungsstriche, das könnt ihr natürlich nicht sehen, aber schnell in Anführungsstrichen, dass schnelle Kohlenhydrate in der Regel zu einem schnelleren Anstieg des Blutzuckerspiegels führen und dieser kann je nach Kontext auch schnell wieder abfallen. Und das hat Einfluss auf unser Hungerempfinden, auf unsere Sättigungsdauer und auch auf unsere Energielevel über den Tag hinweg. Das bedeutet aber nicht automatisch, dass wir zunehmen, weil was wirklich entscheidend ist für unser Körpergewicht und auch für den Fettverlust, das ist die Kalorienbilanz, das ist die gesamte Ernährung und auch der gesamte Lebensstil. Und ein wichtiger Punkt, den viele auch vergessen bei diesem Thema, dass ein Lebensmittel selten alleine kommt. Also es wird sich immer so ein Lebensmittel isoliert angeschaut, aber häufig konsumieren wir sie ja in Kombination mit anderen Lebensmitteln. In der Realität essen wir Mahlzeiten oder auch Snacks, die meistens die Kombination bieten aus Kohlenhydraten, Fett und Proteinen. Und das verändert ja auch nochmal die Blutzuckerreaktion. Als einfaches Beispiel ein Weißbrot alleine, also einfach ein Baguette ohne alles und ein Weißbrot mit Ei, Avocado und vielleicht noch einer Proteinquelle. Und ja, es gibt Situationen, in denen dieser Unterschied besonders sinnvoll und wichtig ist, bei Diabetes oder Insulinresistenz, beim Thema Blutzuckermanagement und natürlich auch im Leistungssport. Darüber habe ich ja hier im Podcast auch das ein oder andere Mal schon gesprochen, dass eben gerade vor intensiven, längeren Einheiten, gerade Ausdauer, einfache, also schnelle Energie vor, während und nach dem Training durchaus sinnvoll ist. Aber für gesunde Menschen im Alltag ist es jetzt so gesehen kein entscheidender Faktor für Fettverlust. Das zeigt also mal wieder, dass es nicht sinnvoll ist, in gut und schlecht einzuteilen und einzelne Lebensmittel zu verteufeln, sondern sich einfach auf den Kontext zu fokussieren. Was mir jetzt aber noch wichtig ist zu ergänzen, warum es trotzdem wichtig sein kann oder wichtig ist, das Motto, alles in Maßen zu befolgen und schnelle Kohlenhydrate gegebenenfalls dennoch zu reduzieren. Das ist, dass diese Lebensmittel häufig eine geringe Sättigung bieten und somit schnell wieder hungrig machen und das Überessen fördern können. Also ein Vollkornbrot, eine Vollkornsemmel, Vollkornnudeln, das sättigt euch natürlich anders und länger als jetzt wie das vorhin genannte Weißmehlbaguette. Also es ist einfacher sich zu überessen an diesen schnellen Kohlenhydraten als an den komplexen, die einfach besser und länger sättigen. Häufig weisen diese Lebensmittel auch eine hohe Kaloriendichte auf, gerade wenn wir uns jetzt Süßigkeiten anschauen, die Softdrinks oder generell eben auch das Thema Zucker einfach. bieten kaum oder keine Nährstoffe und dadurch sind sie eben sehr leicht überzukonsumieren, weil sie nicht sättigen, nichts dem Körper liefern, was er eigentlich braucht. Teilweise heißt es auch, es sind leere Kalorien, wie eben bei ja, hochverarbeiteten Snacks, Süßigkeiten, flüssigen Kalorien, also Softdrinks und Fruchtsäften. Und die Forschung zeigt auch ganz klar, du nimmst ab, wenn du in einem Kaloriendefizit bist, aber die Lebensmittelauswahl, die entscheidet darüber, wie leicht dir das fällt, wie du dich dabei fühlst und ob du eben das Gefühl hast, du hungerst oder ob du die Lebensmittel so auswählst, dass sie dich sättigen und dass sie dich mit wertvollen Nährstoffen versorgen. Kennst du vielleicht jemanden, für den das Thema aktuell wichtig sein könnte, dann leite diese Folge gerne weiter. Vielleicht ist das genau der Impuls, der gerade gebraucht wird. Der entscheidende Punkt für einen nachhaltigen Erfolg ist also, überwiegend sich bei der Ernährung darauf zu konzentrieren, unverarbeitete, nährstoffreiche Lebensmittel zu wählen, Ballaststoffe, Protein, gesunde Fette und auch all die Mikronährstoffe zu priorisieren. Und das führt automatisch zu einer besseren Sättigung, zu weniger Heißhunger und somit auch einem leichteren Defizit, das sich leichter durchhalten lässt. Und du kannst zum Beispiel schnell mal 500 Kalorien aus Schokolade zu dir führen, aber du kannst auch 500 Kalorien aus Kartoffeln, Gemüse und einer Proteinquelle zu dir führen und hast damit einen ganz anderen Effekt auf deine Sättigung und auch auf dein Verhalten danach. Und an der Stelle vielleicht auch noch mal kurz die 80-20-Regel. 80% aus nährstoffreichen Lebensmitteln, also zum Beispiel der Teller mit den Kartoffeln, dem Gemüse und einer Proteinquelle. Und 20% für den Genuss, also 20% der Schokolade. Also nicht 100% Schokolade, sondern eben gemäß der 80-20-Regel, um da wirklich eine schöne Balance zu haben und einen Lebensstil und eine Ernährung zu finden, die du langfristig durchhalten kannst, ohne das Gefühl zu verzichten und dich gleichzeitig eben wohlzufühlen und gesund zu sein. Und genau deshalb ist es so entscheidend, dass du nicht nur verstehst, was funktioniert, sondern auch, wie du es im Alltag wirklich umsetzen kannst. Und genau da setzt mein neues E-Book an, mit meinen Rezepten, einem dazu passenden Ernährungsplan und auch jede Menge Tipps, möchte ich dich mit diesem E-Book unterstützen, deine Ernährung endlich alltagstauglich und nachhaltig zu gestalten. Ohne Druck, ohne Perfektion, aber eben mit einer klaren Struktur, die wirklich funktioniert. In dem E-Book sind 29 alltagstaugliche Rezepte, die dir helfen, gesunde Ernährung einfach und stressfrei umzusetzen. Auch an stressigen Tagen, an diesen Tagen, wo man sagt, ich habe keine Zeit oder keine Motivation. Und dazu gibt es eben hilfreiche Tipps und Infos über die Basis einer gesunden Ernährung, den optimalen Teller, einfache Umsetzung im echten Leben, Meal-Prep-Strategien für stressige Wochen, die dann dementsprechend stressfrei werden, Küchenbasics, die dir Zeit und Energie sparen, einen achtsamen Essenskalender für mehr Bewusstsein im Alltag, weil ich finde immer ganz wichtig, es ist nicht nur entscheidend, was wir essen, sondern vor allem auch, wie wir essen. Und dann eben einen strukturierten Wochenplan für mehr Orientierung, praktische Tipps zur Umsetzung im Alltag. Und mein Ziel damit ist es, dir gesunde Ernährung ohne Überforderung möglich zu machen und dich eben wegzuführen von einem, ich weiß zwar, wie es geht, aber ich setze es nicht um. Das war so ein bisschen mein Ziel, euch da einen möglichst guten Leitfaden, eine Orientierung und Struktur zu geben, die euch dahingehend motiviert und auch hilft. Und wenn du genau das suchst, dann findest du alle Infos und auch den Link zum E-Book in den Shownotes. Und weiter geht es mit dem zweiten Thema heute. Cortisol macht dick. Dein Cortisol ist zu hoch und deshalb nimmst du nicht ab. Diesen Satz hast du vielleicht schon mal irgendwo gesehen oder gehört. Auf Social Media wird Cortisol teilweise als die Hauptursache für Gewichtszunahme dargestellt. Und wir wollen uns jetzt heute mal anschauen, ob das wirklich stimmt. Was ist Cortisol überhaupt? Cortisol ist ein lebenswichtiges Hormon, das in der Nebenniere produziert wird. Es gehört zu den sogenannten Glukokortikoiden und spielt eine zentrale Rolle bei Stressreaktionen, bei der Blutzuckerregulation, der Entzündungshemmung, der Energiebereitstellung. Cortisol ist also nicht schlecht, es ist überlebenswichtig für uns. Und was ganz wichtig zu verstehen ist, Cortisol ist nicht ein konstanter Wert, sondern er folgt einem natürlichen Tagesrhythmus. Am Morgen ist Cortisol hoch, das hilft uns, wach zu werden, und am Abend ist es eher niedrig, was uns ermöglicht, uns zu erholen und eben in den Schlaf zu finden. Und das ist auch völlig normal und gesund so. Und woher kommt jetzt aber diese Behauptung? Diese Idee oder diese Behauptung, die basiert auf einem realen Zusammenhang. Chronisch stark erhöhte Cortisolspiegel führen zu einer Gewichtszunahme, insbesondere Bauchfett. Und diese chronisch stark erhöhte Cortisol-Level, die haben wir zum Beispiel bei der Erkrankung Cushing-Syndrom. Die Ursache dafür ist ein Tumor in der Hypophyse oder Nebenniere oder die langfristige Einnahme von Cortison-Medikamenten. Aber das ist eine seltene medizinische Erkrankung. Und das ist auch die einzige Situation, in der chronisch erhöhtes Cortisol direkt krankhaft ist. Das ist ganz, ganz wichtig, da zu differenzieren und da auch eine Grenze zu ziehen. Und in der Forschung sieht man, dass ein kurzfristiger Cortisolanstieg, zum Beispiel durch Stress oder auch durch Sport, was ja auch eine Stressreaktion kurzfristig in unserem Körper ist, dass das kein Problem ist. Chronischer Stress, also wenn wir den wirklich über einen längeren Zeitraum haben, dann kann das natürlich indirekt Einfluss haben, aber nicht über diese Behauptung, Cortisol macht dich automatisch dick. Also entscheidend ist einfach dieser Unterschied, dass Cortisol nicht direkt fettaufbauend wirkt, sondern es beeinflusst eben viel mehr dein Verhalten und deinen Körper indirekt. Wenn du jetzt eben wirklich auf lange Sicht dauerhaft gestresst bist, dann beeinflusst das natürlich deinen Appetit und auch deine Cravings. Du hast mehr Lust auf energiereiche Lebensmittel, besonders auf Zucker und Fett und diese Kombination daraus. Es beeinflusst auch deinen Schlaf. Du schläfst schlechter. Das wiederum wirkt sich auf deine Hormone aus, also dass es zu einer hormonellen Dysregulation kommen kann. Und das wiederum, dass wenn du wenig und schlecht schläfst, wirkt sich auch wieder auf deinen Hunger und dein Sättigungsgefühl aus. Und insgesamt natürlich auch auf deine Energielevel. Und wenn dein Energielevel eher niedrig ist, dann bewegst du dich unbewusst vielleicht auch weniger im Alltag, hast einen geringeren Kalorienverbrauch. Das bedeutet also, dass nicht das Cortisol selbst dich irgendwie dick macht, sondern einfach diese Faktoren, die damit einhergehen. Und diese Faktoren, die ich jetzt gerade genannt habe, vielleicht hast du da direkt auch wieder erkannt, das sind eigentlich wieder so die Basics, die man immer anspricht, wenn es um das Thema gesunder Lebensstil, Abnehmen, Ernährungsumstellung oder was auch immer geht. Es sind meistens die gleichen Basics. Schlaf sollte absolut eine Prio sein, Bewegung im Alltag, bestenfalls auch regelmäßiger Sport und eben eine ausgewogene Ernährung. Und ein ganz wichtiger Punkt ist auch nochmal, ein häufiger Irrglaube ist, dass Sport Cortisol erhöht und deswegen schlecht ist. Aber Training erhöht Cortisol kurzfristig. Und das wiederum verbessert langfristig deine Stressregulation. Das heißt, regelmäßiger Sport ist sogar mit einem besseren Hormonhaushalt und Fettverlust verbunden. Hier ist natürlich auch wieder ganz wichtig zu unterscheiden, welches Maß an Sport. Also ein Extrem ist nie gut. Ja, nochmal ganz schnell der Reminder. Und dann noch das Thema Cortisol und Bauchfett. Was stimmt jetzt hier? Es gibt Hinweise, dass chronischer Stress mit mehr Bauchfett assoziiert sein kann, aber dieser Zusammenhang ist sehr komplex und auch hier muss man wieder das Gesamtbild sehen, also auch das ist wieder stark abhängig von Lebensstil, Ernährung und Schlaf. Und warum kann jetzt dieser Mythos auch problematisch sein? Diese vereinfachte Aussage kann dazu führen, dass Menschen jetzt die Ursache in diesem Hormon suchen, statt im eigenen Verhalten, und es kann auch dazu führen, dass unnötig Angst vor Stress, der wirklich ja auch normal ist, der auch Teil des Lebens einfach ist. Es ist nur ganz entscheidend, in welchem Ausmaß haben wir diesen Stress und vor allem, wie gehen wir mit diesem Stress um, wie managen wir den? Oder dass auch unnötige Angst vor Training entsteht. Das sind auf jeden Fall zwei so Probleme, die ich dahingehend sehe. Und wichtig ist, dass wir den Fokus auf den Basics lassen. Wenn diese Basics natürlich dazu führen, dass wir unser Stresslevel insgesamt so ein bisschen senken, dann ist das ja super. Also das ist ja eigentlich das Wichtigste, dass man vielleicht seine Kalorienzufuhr hinterfragt, wenn es eben um das Thema Gewichtsmanagement geht, dass man Bewegungen im Alltag optimiert, dass man den Schlaf optimiert. Das sollten einfach die Basics sein, auf die man sich fokussiert. Und gleichzeitig ist aber auch ein Problem, dass der Markt natürlich relativ gut immer auf solche Trends reagiert und es auch Produkte gibt, die dann versprechen, Cortisol zu senken, Stresshormone zu regulieren, wie zum Beispiel Ashwagandha. Darüber hatten wir auch kürzlich erst in einer Episode mit Dr. Georg Abel gesprochen, also da gerne auch nochmal reinhören. Und ja, es gibt Studien, die leichte Effekte zeigen, aber Ashwagandha ist zum Beispiel auch nicht für jeden geeignet. Man sollte es auch nach aktuellem wissenschaftlichen Stand nicht dauerhaft nehmen. Und es ist und bleibt dennoch ja so, dass das kein Wundermittel ist, sondern das Wichtigste bleibt weiterhin, die Basis zu priorisieren. Und es gibt teilweise auch Produkte, die Wirkstoffe enthalten, die überhaupt keine Evidenz zeigen. Also da wirklich auch immer im Hinterkopf behalten, dass der Markt eben auf solche Trends reagiert und dann mehr, ja, der Umsatz natürlich im Vordergrund steht und dass trotzdem für euch das Wichtigste bleibt, euch da auf diese Basis zu konzentrieren, denn kein Supplement kann ausreichend Schlaf, ein Kaloriendefizit, regelmäßige Bewegung, einen strukturierten Alltag, Stressmanagement und auch keine ausgewogene Ernährung ersetzen. Supplements sind das, was der Name auch schon sagt. Supplement ist gleich Nahrungsergänzungsmittel, sind eine Ergänzung der gesunden Basis. Das heißt, Fazit, Cortisol macht dich dick, ist ein Mythos. Die Realität zeigt, Cortisol ist lebenswichtig. Kurzfristige Anstiege sind normal und nur extreme chronische Dysregulationen sind problematisch. Und als kleines Takeaway von mir am Ende dieser Episode, es ist wichtig zu verstehen, dass es dein Lebensstil ist, der den Unterschied macht. Und du musst nicht alles optimieren. Du musst nicht jeden Stress vermeiden. Du musst keine Angst vor Stress haben. Dein Körper ist kein fragiles System, das durch ein Hormon aus dem Gleichgewicht gerät, sondern unser Körper ist anpassungsfähig, wenn, und das jetzt groß und dick geschrieben, wenn du ihm die richtigen Grundlagen gibst. Und ich glaube, die habe ich in der heutigen Episode schon oft genug genannt. Und damit sind wir am Ende der heutigen Episode. Ich hoffe, euch hat dieser Mythen-Monday gefallen. Wie immer, ich freue mich sehr auf euer Feedback. Schreibt mir gerne per E-Mail oder bei Instagram. Und schickt mir auch gerne weiterhin weitere Themen und Mythen, die ich in den nächsten Episoden aufgreifen soll. Vielen Dank, dass du dir die Zeit für diese Episode genommen hast. Ich hoffe, du konntest etwas Wertvolles für dich mitnehmen. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann teile ihn doch gerne mit deinen Freunden, deiner Familie oder Bekannten. Das würde mich unglaublich freuen. Eine Bewertung wäre ebenfalls eine tolle Unterstützung und hilft mir, noch mehr Menschen zu erreichen. Danke und bis zum nächsten Mal.